Ja, ich darf euch auch noch mal ganz herzlich begrüßen. Freue mich, bei euch sein zu dürfen. Habe mich besonders über Matthias gefreut, über seine Einleitung. Das war ja richtig authentisch. Eine Sache ist mir hängen geblieben, wo er sagte, naja, ihr wisst ja alle, was in so Horrorfilmen so läuft. Also lieber Matthias, wir wissen das natürlich nicht. Nein, es war also sehr schön. Ich freue mich sehr, habe mich sehr gefreut, dich hier vorne zu sehen. Ja, ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für diese Zusammenkunft, diese Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Ja, das ist einfach eine Freude, diese Begegnungen mit dir. Wir wollen dir danken, dass du da bist. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Wirke du eine lebendige Begegnung in unseren Herzen. Dir zur Ehre. Amen. Ja, ich möchte einen Text lesen aus dem Hebräerbrief. Hebräer, Kapitel 11, die Verse 1 bis 12. Hebräer 11, 1 bis 12. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain, und durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seine Gaben bezeugte, und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte, und er zog aus und er wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Lande der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Ja, es soll heute Morgen um den Glauben gehen. Das ist ja das Kapitel der Glaubenshelden, Hebräer 11. Und zunächst geht es natürlich um den rettenden Glauben. Paulus ermutigt uns und er sagt uns im Römer Kapitel 5 im ersten Vers: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das finde ich cool. Eigentlich gar nicht zu fassen, dass nur der Glaube ausreichen soll, um mit einem heiligen und ewigen und wunderbaren Gott zu leben. Aber ist das so? Reicht der Glaube aus zur Rettung? Paulus, wir sind gerechtfertigt aus Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Reicht es alleine, an Jesus Christus zu glauben? Jakobus schreibt in Jakobus 2, im 17. und 18. Vers: So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige du mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Das hört sich widersprüchlich an. Paulus sagt, alleine Die Gnade alleine, der Glaube an die Gnade Gottes. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke, der ist tot. Bedeutet das Glauben und? Reicht der Glaube aus? Die gute Nachricht, es kommen noch mehrere gute Nachrichten, aber das ist schon mal ein guter Anfang. Jawohl, der Glaube ist völlig ausreichend. Der Glaube alleine genügt. Grundlage aller Beziehungen ist Vertrauen. Weil Glaube, das ist absolut dasselbe Wort, also wie Vertrauen. Grundlage aller Beziehungen ist Vertrauen und Gott kann es nur um Beziehung gehen. Denn in welch anderem Verhältnis sollten wir sonst zu Gott stehen? Wenn Gott Gott ist, dann braucht er niemand, der ihm hilft. Wenn Gott Gott ist, dann können wir ihn, egal wie wir sind, nicht beeindrucken durch unsere Moral oder unsere Leistung. Wenn Gott, der diese faszinierende Welt geschaffen hat, Gott ist, dann wird er auch von irgendwelchen religiösen Übungen nicht besonders beeindruckt sein. Wenn es Gott gibt, dann kann es Gott nur um das eine gehen, nämlich um dich, um eine Beziehung. Und der Glaube, das Vertrauen ist die Grundlage aller Beziehung. Wir kennen das. Aus diesem Grunde kam Jesus auf diese Welt in ein Meer von Sündern und Sünden. Er sah das ganze Elend und er sagt, ihre Sünde ist die, dass sie mir nicht vertrauen. Nichts anderes. Das ist ihr Problem. Aber, das ist uns nicht neu, aber beim Glauben, und das macht Hebräer 11 deutlich, da geht es um so viel mehr als nur, in Anführungsstrichen natürlich, als nur um Errettung. Der Glaube, die Tatsache, dass ihr heute Morgen hier sitzt, ist so unbezahlbar. Das ist so gewaltig. Der Glaube ist ein so wunderbares, so großartiges Geschenk. Und der Glaube erschöpft sich nicht nur in der Erlösung, sondern durch Glauben heißt es, erkennen wir, dass die sichtbare Welt erschaffen ist aus dem Unsichtbaren. Dass die ganze Schöpfung entstanden ist, da würde sich jeder nicht-christliche Wissenschaftler, der würde auf die Palme gehen, dass all das, was ist, einfach geworden ist aus dem, was nicht ist. Ja, da packt man sich ja an den Kopf. Ja, wie kann das sein? Ja, das eröffnet uns der Glaube. Und das ist gewaltig. Durch den Glauben erkennen wir, dass wir umgeben sind von einer Realität, von einem Universum. Es ist unglaublich. Das aber durch den Glauben. Durch den Glauben erleben wir eine konkrete Begegnung mit dem lebendigen Gott, den wir nicht sehen. Und wir erleben ihn so, wie wir uns erleben. Das ist ja unglaublich. Durch den Glauben sehen wir das Unsichtbare. Ich finde das wunderbar. Sehen das Unsichtbare, sehen das Nicht-Sichtbare. Ja, eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja. Aber es funktioniert durch den Glauben. Es ist eine Frage des Fokus. Lassen wir uns beeindrucken von dem, was wir hier so sichtbar sehen? Oder lassen wir uns beeindrucken von dem, was wir nicht sehen, aber doch sehen? Der Glaube ist unglaublich. Dann geht es auch um Werke. Der Glaube ohne Werke ist tot. Das bedeutet nicht Glaube und Werke, sondern ein Glaube, der keine Werke hat, ist gar kein Glaube. Glauben bedeutet Vertrauen. Das, worauf ich vertraue, damit lebe ich auch automatisch. Da braucht man mich gar nicht zu aufzufordern. Jeden Tag leben wir allesamt aus Glauben, aus Vertrauen. Wir tun die Dinge, die wir tun, weil wir das Vertrauen haben, dass es funktioniert, weil wir Vertrauen haben, dass es richtig ist. Wir steigen in unser Auto, weil wir darauf vertrauen, dass es eben fährt. Wir sitzen heute Morgen hier, weil wir darauf vertraut haben, dass unterwegs nicht regnet, keine Löwen kommen und der Gottesdienst schön wird. Ja, wir handeln ständig aus Vertrauen. Ein Glaube ohne Werke, da braucht man gar nicht drüber reden. Ein Glaube ohne Werke ist einfach gar nicht vorhanden. Er ist nichts. Das meint Jakobus damit. Jesus sagt, es werden viele kommen, die Herr, Herr sagen. Ja, mit diesem Bekenntnis, diesem Lippenbekenntnis, da ist es nicht getan. Der Glaube ohne Werke ist tot. Und da kannst du drehen und wenden und Herr rufen und die Ärmel hochkrempeln und sonst was machen. Aber der Glaube ohne Vertrauenswerk ist tot. Und ich kam ja aus dem Baptisten. Ihr habt weniger Mitglieder als die Landeskirchen, viel weniger. Aber ihr seid schon auch die Lieben. Und ja, nicht die Lieben, lieb seid ihr. Weil ich werde mit einem Meer von Menschen konfrontiert, die ein Bekenntnis haben. Und dann sprichst du mit den Leuten und du gewinnst den Eindruck, wir reden überhaupt nicht von derselben Sache. Ja, da ist überhaupt kein gar nichts eigentlich. Das ist überhaupt nicht zu fassen. Ja, also wenn man von den Baptisten kommt und sowas dann erlebt. Aber wartet mal ab bei euch Baptisten, dass ihr habt nachher... Der Glaube ohne Werke ist also tot. Und Glaubenswerke sind ebenfalls etwas Wunderbares. Jeder einzelne von euch kann Werke tun, die kein anderer tun kann und die kein anderer tun soll. Das sind Glaubenswerke. Wir sollen Werke tun, natürlich, und wir tun auch automatisch Werke. Aber es müssen Werke aus Glauben sein. Darauf kommt es an. Nicht auf groß, ob klein, es kommt auf Werke aus dem Glauben an. Dazu lese ich mal Hebräer 11 weiter. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Geburt. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Und er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben vollzog er das Passa und das Besprengen mit Blut, auf das der Verderber ihre Erstgeburt nicht anrühre. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie übers trockene Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was sollte ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak, Bachtrams und Assurs, Matzes und mich natürlich. Glaubenshelden, wir sind hier eingereiht, hineingerufen in diese Reihe dieser vermeintlichen Glaubenshelden, aber es waren gar keine Helden, Gott hat gar keine Helden, Gott hat keine Enkelkinder und Gott hat keine Helden, sondern es waren Menschen wie du und ich. Das, was funktionierte, waren nicht die Menschen, das, was funktionierte, war der Glaube. Und das ist derselbe Glaube, den du hast und den ich habe. Das, was funktionierte, war der Glaube. Und die haben das damals nicht anders erlebt, wie wir heute. Hier heißt es, finde ich toll, ja, bei Mose heißt es, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden. Das ist ja eine Nummer, ja. Aber diese Leute haben den Glauben nicht anders erlebt wie wir. Denen ist nicht Gott leibhaftig jeden Tag erschienen, sondern dieses Tasten, dieses Fühlen im Glauben, das ist das, was die damals genauso 1:1 erlebt haben, wie wir es heute erleben. Ich habe ein neues Auto, der Herr sei gepriesen, ja, aber ich traue dem Alten nach. Bei unserem Auto, da war es so, dass ich ein ganz tolles Auto hatte, aber schon sehr alt. Und man geht ja dann auf so gewisse Termine zu, ja, bis dass der TÜV uns scheidet. Und dieser TÜV, der schwebte schon so ein Jahr wie dieses unaussprechliche Schwert über uns. Dieses Damok. Ja, ne? Also dieses Schwert. Und es hing da so über uns und ein Jahr lang und wir sahen den Termin näher rücken und wir haben gekämpft, gerungen, überlegt, sollen wir den Wagen nochmal TÜV fertig machen oder sollen wir ein neues kaufen? Und das ging über ein halbes Jahr lang. Und dann war da auf einmal ein tolles Angebot, ein neues Auto zu bekommen. Dann war ein tolles Angebot, das alte Auto machen zu lassen. Und wir haben schon fast zugegriffen und dann doch nicht gegriffen und gebetet, keinen Frieden gefunden, zu zweit gebetet, nachgedacht. Ja, und dann 2 Tage bevor der TÜV kam, da wurden wir geschieden. Also nicht meine Frau und ich, sondern unser Auto und ich. Weil da sprang mir eine Herde Rehe vors Auto. 2 Tage vor dem TÜV. Ja, Rehe. Ja, Rehe. Die sprangen also vors Auto, Auto war kaputt. Und damit war die Sache klar. Ja. Interessanterweise war dann aber noch die Finanzierung ja offen. Und dann haben wir getrickst. Jetzt wussten wir, es ist der Wille Gottes. Ja, wir brauchen ein neues Auto. Und dann haben wir getrickst und wir haben gut getrickst. Ja, also es war absehbar, dass wir das neue Auto bezahlen könnten. Zwei Tage vorher geht meine Frau in die Stadt und kommt nicht wieder. Das hat mich beunruhigt. Ja. Und zwar ist sie zur Bank gegangen. Und da hat es eine Rückzahlung von irgendwas gegeben, wo sie überhaupt keine Ahnung von hatte, von 14.000 Euro, ja, so etwa, was das Auto gekostet hat. Und da hat sie gedacht, da setze ich mich erstmal hin. Ja, dann ist sie also in die Stadt gegangen und ist dann irgendwo im Café gelandet, ja, der sorgende Ehemann zu Hause, ja. Und sie musste erstmal einen Kaffee trinken, ja, also zwei Tage vorher. Das ist Präzision Gottes, aber das ist Leben aus dem Glauben. Ja, du hast sichtbare Dinge, hier ein tolles Angebot, da ein tolles Angebot, da will dir einer helfen, ja, also alles Dinge so, es erscheint so gangbar, ja, aber der Glaube wartet ab, der Glaube prüft, der Glaube betet und wir haben nicht gebuzzert. Wisst ihr, was buzzern ist? Ja, das wisst ihr, Horrorfilme kennen sie nicht, aber buzzern. Ist ihr, darauf kommt es an. Ihr kennt alle Voice of Germany, leugnet es nicht. So, und da singen also Leute und dann gibt es eine Jury und die sitzen mit dem Rücken zu dem Musiker und wenn ihnen das gefällt, was der da singt, dann müssen die buzzern. Und da sind zwei in einem Team. Zu meiner Ehre muss ich sagen, ich weiß nicht, wie sie heißen, also die beiden, die zusammen in dem Team sitzen. Und dann sieht man immer, einer will schon buzzern, ja, und der andere zieht sein Händchen wieder zurück. Ne? Nicht buzzern, ne. Das ist Leben im Glauben, ja. Jetzt ist es. Ja. Und wir haben mit unserem Auto dreiviertel Jahr nicht gebuzzert. Die Hand schwebte immer darüber, aber wir haben es nicht getan. Leben im Glauben. Wir müssen, wir dürfen, wir sollen Werke tun, von denen wir jetzt noch nicht mal eine Ahnung haben. Der Epheserbrief sagt, wir sind von Gott erwählt zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, jeder von euch. Ihr seid zu Werken berufen, da habt ihr gar keine Ahnung von. Ja? Und das ist aufregend und das ist super. Aber es sind Glaubenswerke. Wir müssen Werke tun, aber die können wir uns nicht aussuchen. Es ist ein Geschenkpaket Gottes der mehr oder weniger großen Taten und es ist ganz individuell. Und in unserem Glauben, da steht nicht der Gehorsam im Mittelpunkt, sondern das Leben im Vertrauen. Darum geht es auch bei unseren Taten. Du kannst Dinge tun, die kein anderer tun kann. Wir haben einen neuen Missionaren in Dessau. Ein junger Mann ist von der Bibelschule gekommen und soll da halt rum missionieren. Ja, kommt in die fremde Stadt, hat keine Ahnung, wie er irgendwen erreichen soll. Hat er gedacht, ich gehe dahin, wo viele junge Leute sind, ist ins Studentenwohnheim gezogen. Das Interessante ist, die Studentenschaft in Dessau, die suchen gerade einen Studenten, der die Studentin in Rechtsfragen berät. Interessanterweise hat er vor seiner Bibelschule ein Jurastudium gemacht. Ja, also da kann man, versteht ihr, das ist sein Ding. Das kann nur der tun, kein anderer. Ja, das ist sein Ding. Ja, Jura studiert, ne? Und da kommt ein Studentenheim, wo die Studentenschaft gerade Sturm läuft und irgendeinen Rechtsbeistand sucht. Ja. Hat gebetet, Herr, wo sind hier offene Türen? Wir haben einen anderen Kollegen, da sage ich euch den Ort jetzt nicht, der erscheint erstmal gar nicht so tauglich. Aber das Tolle ist, ja, ist halt nicht der typische Pastor oder Missionar oder so, und wenn man den sieht, hat man seine Freude, aber gut. Das Tolle dabei ist aber, dass seine Berufung für jeden so deutlich sichtbar ist. Versteht ihr? Und darauf kommt es an. Es ist völlig Schnuppe, ob der jetzt ein bisschen unglücklich wirkt und da ihr ihn ja nicht kennt und nie kennenlernen werdet, er wirkt ein bisschen unglücklich. Aber seine Berufung steht so deutlich im Raum, Gott wird damit klarkommen. Ja? Das spielt keine Rolle, ist völlig okay. Ja? Das sind Glaubenswerke. Alles, was nicht aus Glaube geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht aus dieser Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus kommt. Und so muss das Vertrauen unser Leben als Christen prägen und tut das auch, wenn wir denn wirklich Christen sind. Das bedeutet, die Werke, die wir tun, die tun wir aus Glauben. Und hierbei geht es weder um grundsätzliche Moral, noch um Leistung. Die Anordnung aus Glauben zu handeln bezieht sich auf jeden Lebensbereich. Wenn wir was Gutes tun möchten, bezieht sich auf den Dienst am Nächsten, im Diensten der Gemeinde, genauso wie auch auf meine Freizeitvergnügungen. Und beim Letzteren, also bei der Freizeit, da zeichnet der Glaube sich dadurch aus, dass ich in der Freizeit Dinge mache, für die ich Gott danken kann. Dinge, die ich aus seiner Hand nehmen kann. Also für Freizeitbeschäftigungen ist die mögliche oder auch die nicht mögliche Dankbarkeit Maßstab und Richtschnur. Ja, also Dinge, wofür ich Gott reinen Herzens danken kann. Ne, für Voice of Germany kann ich Gott gut danken, für diese Filme. Würde mir schwer fallen, ja. Danke Gott für diesen schönen Abend. Nein, also Dankbarkeit ist da Richtschnur. Jeder Christ hat etwas Gutes zu tun. Aber was genau, das ist davon abhängig, was du im Glauben als von Gott für dich persönlich angeordnet siehst. Und das beinhaltet eine große Freiheit, allerdings auch eine große Verantwortung. Es bedeutet ein Höchstmaß an Fokussierung, an Abhängigkeit zu Jesus. Ist das schwer? Ja, das ist schon schwer, dann musst du dir eben Mühe geben. Ja? So ist das. Horchen, was Gott hast du wirklich ganz besonders für mich vorbereitet. Jesus sagt einmal, ihr seid das Licht der Welt. Paulus sagt, ihr seid ein Brief Jesu Christi. Wir sollen zur Ehre Gottes als Zeugnis leben. Was bedeutet das? Wen verkündigen wir durch unser Leben? Was ist als Christ unser Alleinstellungsmerkmal? Normalerweise, wenn man sagt, du sollst Licht der Welt sein, wie machst du das? Dann würde der fromme Christ sagen, ich tue gute Werke und bin lieb. Ja? Das versteht man da so runter, ist auch nicht verkehrt, lieb sein kommt durch. Aber was wird dann sichtbar? Was wird sichtbar, was bekommen die Leute von Gott mit, wenn ich lieb bin? Ich bin lieb. Die singen dann fröhliche Lieder und sagen, lasst uns sein, wie Markus ist. Ja. Aber von Gott kriegen die nichts mit. Ja. Was ist denn, wenn ich lieb bin und gleichzeitig auch bekenne? Das ist ja schon mal ein Schritt weiter. Ja. Ich bin lieb. Und bin lieb zur Ehre Gottes. Was sagen die Leute dann? Was sehen die dann? Die sagen dann, ja, genau, ja. Die sagen, der hat sie zwar nicht alle, aber lieb ist er schon. Ja? Das Alleinstellungsmerkmal des Glaubens ist der Glaube. Das Alleinstellungsmerkmal des Christen ist ein funktionierender Glaube. Ich kann Menschen anderer Religionen bewundern. Wegen ihrer Disziplin, ihrer Ernsthaftigkeit. Aber als Christen, wir sind die Allereinzigen, die einen funktionierenden Glauben haben. Hier handelt ein unsichtbarer Gegenüber und das hat keine andere Religion. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal. Das Vorbild Israels, das war nicht, dass Israel super war, die waren ja gar nicht super. Die waren weder fachlich in irgendeiner Weise super, noch waren sie in der Moral super. Sondern Gott war super und Gottes Hand war sichtbar. Und darum, wo leben wir im Glauben? Wo wird unser Glaube sichtbar? Das ist das einzige Merkmal, was Menschen auf Jesus Christus hinweist. Und das ist das einzige Ding, was Menschen in irgendeiner Weise beeindruckt. Dass sie erleben, da handelt ein lebendiger Gott, denn sonst wäre es Religion. Und wer um Gottes Willen braucht schon Religion? Ja. Glauben. Wir müssen, sollen im Glauben leben, Glaubenswerke tun. Wir sollen sie aus Glauben tun, aber wir sollen sie auch durch den Glauben tun. Und das ist der zweite Schritt. Aus Glauben, aus der persönlichen Überzeugung, durch den Glauben. Für Christus, durch Christus. Es ist wichtig, dass wir die Glaubenswerke, die Gott uns gibt, auch durch den Glauben umsetzen. Und was bedeutet das? Römer 4,20, ganz kurz, die Zeit galoppiert schon wieder. Wir müssen Werke tun zur Ehre Gottes. Denn darum geht es letzten Endes, um diesen Glauben im Glauben. Es heißt von Abraham, er zweifelte nicht durch Unglaube an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, zum Glaubenshelden, wenn man so will, weil er Gott die Ehre gab. Und das ist grundsätzlich gemeint, nicht in einzelnen Taten. Es gibt Leute, die irgendwelche kranken Opfer auf die Bühne zerren und sagen, so, jetzt werde ich den im Namen Gottes zur Ehre Gottes heilen. Heilung ja, Bühne nein. Ehre Gottes bedeutet grundsätzlich natürlich zur Ehre Gottes, nicht punktuell. Und dann Glaube bedeutet immer Ohnmacht. Glaube bedeutet immer Ohnmacht. Glaube bedeutet immer Handeln aus der Bedürftigkeit, aus der Abhängigkeit und der Bedürftigkeit. Und das gilt für die Verkündigung wie auch für unsere Werke. Mir tut der Andreas ein bisschen leid mit der Übersetzung. Ich muss einfach ein bisschen aufs Gas treten. Es gilt für die Verkündigung und auch für unsere Werke. In der Verkündigung, Paulus schreibt, Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Die Torheit der Predigt ist kein Versehen Gottes, sondern es ist die Methode Gottes. Paulus war gelehrt bis zum Abwinken und er sagt, ich will nichts wissen außer Christus und den als gekreuzigt. Und Paulus sagt, ich will das Wort Gottes verkündigen in Torheit, nicht in Menschenweisheit, nicht in überredender Kraft, sondern in der Torheit der Predigt. Nein, es war kein Versehen, sondern es ist der Wille Gottes. Es gibt bei der einfältigen Verkündigung des Evangeliums drei Möglichkeiten. Entweder es wird ein großer Segen oder es wird eine Riesenblamage. Ja, oder ich greife zu irgendwelchen menschlichen Tricks. Das ist die dritte Möglichkeit. Weil wir in unserer Christenheit die Vollmacht aus Gott selten haben, wie wir sie haben sollten, greifen wir zu anderen Methoden. Aber damit umgehen wir die Torheit des Kreuzes. Die Torheit des Kreuzes ist kein Versehen. Sie ist die Methode Gottes. Und wenn es an Vollmacht mangelt, ja, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen. Aber nicht dahingehend, dass ich das Kreuz entkräftige und mir geschickte Tricks ausdenke. Ja, also so geht es nicht, sondern der Glaube, es ist immer Glaube, ein Glaubenswagnis und es ist immer Top oder Flop. Und ich werde gar nicht müde, es zu betonen, für mich ist der größte Evangelist Billy Graham. Ja. Ich kenne kaum einen Evangelisten der neueren Zeit, der so langweilig predigt, aber ich kenne leider auch keinen, der so vollmächtig predigt. Wir haben in Jena bei Pro Christ das erste Mal Pro Christ gemacht, im Hörsaal Jena, die Wiege der Evolution. Da gab es in der Presse schon vorher Spott und Hohn ohne Ende über Billy Graham, der das damals noch gemacht hat. Und dann haben wir gefiebert und haben in der Uni gesessen und der Saal voll mit kritischen Studenten, die alleine deshalb gekommen sind. Und dann predigt der Mann das Wort Gottes und das ohne jede menschliche Weisheit. Der predigt einfach das Wort Gottes. Und das habe ich seit dem ersten Pro Christ nicht mehr erlebt. Wisst ihr was? Die Leute strömten nach unten. Sie strömten nach unten. Da läuft es mir jetzt noch kalten Rücken runter, können da nicht sehen, mir steigen gerade die Haare zu Berge. Wenn ich daran denke, ja, da predigt jemand einfältig in einer sehr unspektakulären Weise einfach das Wort Gottes und die Leute strömen nach unten. Wahnsinn. Nein, das ist kein Versehen. Die Jünger forderten einmal, Jesus möge mehr Wunder tun, damit die Menschen glauben könnten. Und Jesus sagt, und Jesus war gut im Wunder tun. Und Jesus sagt, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie auch nicht überzeugt werden, selbst wenn einer von den Toten aufersteht. Menschen kommen durch das Wort Gottes zum Glauben, nicht durch irgendwelche Ersatzmethoden oder Tricks. Und dasselbe gilt auch für die Werke. Wir müssen die Glaubenswerke, die Gott für uns persönlich bereitet hat, erfassen und dann aber auch im Glauben umsetzen. Glaube ist immer Herausforderung, Glaube ist immer die eigene Ohnmacht, die Demut. Jetzt könnte man sagen, ja, ich fühle mich aber gar nicht ohnmächtig. Dann kann ich auch im Glauben handeln. Na, wenn du dich nicht ohnmächtig fühlst, hast du was nicht verstanden. Denn du bist es in jeder Hinsicht. Ja, denn wir können die Werke Gottes nicht tun. Wir können sie nicht tun. Nie. Und deshalb bist du ohnmächtig. Und aus dieser Ohnmacht handelt und wirkt der Glaube. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, also ich selber, nütze gar nichts. Die Worte, sagt Jesus, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Er sagt einmal, wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Wie sollen wir das hinkriegen? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Gott ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Das heißt, Jesus senkt das Level nicht ab. Er sagt, ja, er lässt es stehen. Er sagt, ja, es ist bei euch unmöglich. Alles, was mit dem Reich Gottes zu tun hat, ist bei euch unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und deshalb war der Dienst des Paulus durchweg von großer Schwachheit geprägt. Deshalb freue ich mich über deine Einleitungsworte. Ja, es ist keine Ausnahme, dass wir in der Bredouille sitzen als Christen. Ich habe das in Oschersleben gepredigt und bin danach mit meinem Auto losgefahren und dann sprangen mir die Rehe vors Auto. Habe ich gedacht, Herr, so schnell musst du dein Wort nicht bestätigen. Ja? Aber wir sitzen als Christen immer in der Bredouille. Aber darin wohnt die Kraft Gottes und das ist gigantisch. Und ich möchte es nicht missen. Paulus schreibt im 2. Korinther Kapitel 4, und da schreibt er über Zustände in der Gemeinde. Er spricht Leute in der Gemeinde an. Er sagt, schon seid ihr satt geworden, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Ihr stellt irgendetwas dar, ihr seid die Leuchten der Christenheit. Und dann sagt er, oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engel als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt in feinen Gewändern, nicht, und feiner Rhetorik. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst, sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen, haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu, wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. So ging es den Aposteln. Und da waren Leute in der Gemeinde in feinen Gewändern, nicht, und Krawatte mit Fischen. Und die stellten, ihr seid groß im Reich Gottes. Ihr seid zur Herrschaft gekommen. Jesus sagt einmal, das Reich Gottes wird mit Gewalt an sich gerissen. Und Paulus sagt, wäret ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen. Wir sind die Allerletzten. Aber damit ist das Kapitel noch nicht zu Ende. Und dann am Ende des Kapitels, dann sagt aber dieser Paulus, dann sagt er, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Und dann werde ich nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern es besteht in Kraft. Und das in dieser Bredouille Gottes, in dieser Bedrängnis und in dieser Anfechtung und in dieser Schwachheit. Und das war keine Ausnahmesituation der Apostel, sondern es durchzieht das ganze Neue Testament. Diese Spannung, die ist da und in dem überwinden wir weit durch den Glauben an den, der uns geliebt hat. 2. Korinther 4 sagt es noch viel leidenschaftlicher. Übrigens hieß die Predigt ursprünglich mal die Leidenschaft des Glaubens. Das finde ich passend. 2. Korinther Kapitel 4, da sagt Paulus, wir haben diesen Schatz des Heiligen Geistes in zerschlagenen Tonscherben, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Das hört mal hin, das ist toll. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Das ist doch cool. Wir kommen als Christen in Lebenssituationen, da mag mancher Nichtchrist gar nicht reinkommen. Ja, wir sind in Situationen ohne Ausweg und das immer und immer und immer wieder. Aber der tolle Unterschied ist, wir sehen keinen Ausweg. Aber wir sind ja nicht ohne Ausweg. Und das ist gigantisch. Das ist gigantisch. Wir sehen keinen Ausweg, aber wir sind nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir die Lebenden, so hart dürfte es uns in der Regel nicht, dem Tode überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Und dann heißt es, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leicht unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir, weil wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das ist die herrliche Leidenschaft des Glaubens. Und sei beruhigt, also deine Bredouille wirst du los, ja, aber dafür kriegst du 100 neue. Aber in dieser Bredouille, da ist die Kraft Gottes mächtig. Und da bekommt Gott die Ehre, weil du weit überwindest, was gar nicht zu überwinden ist. Und das ist großartig. Und Paulus geht dann so weit, er sagt, Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das würde ich ja mal gerne auf einem Showdown, auf einer Konferenz der christlichen Eitelkeiten sagen, ja, wo man sich doch gut präsentiert. Und da kommst du daher und sagst, ich bin der Letzte von euch, ja, und ich gehöre überhaupt nicht hin. Und eigentlich, ja, das ist groß. Damit die Kraft Christi bei mir wohne, deshalb habe ich Wohlgefallen, und er war kein Masochist, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich wach bin, dann bin ich wirklich stark. Sind wir bereit, Narren Jesu Christi zu sein? Glaube funktioniert, aber er funktioniert immer nur aus der Demut, aus der eigenen Ohnmacht. Zum Schluss, einfach nur glauben, reicht das? Ja, es reicht, aber so einfach ist es nicht, aber es reicht und es ist gewaltig, leicht und gleichzeitig schwer. Es ist die Herausforderung des Glaubens und im Glauben, es geht immer um Top oder Flop, Sekt oder Selters. Wo lebe ich im Glauben? Wie gehe ich mit meinem Glauben um? Aber unser Glaube ist der Sieg, der die Welt bereits überwunden hat, und das ist cool. Amen.